Giesinger Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zur Episode Nummer 143. Es ist Montagabend, der 22. April 2024, 20.43 Uhr. Und Alex und ich wollen einmal wieder über die Löwen philosophieren. Grüße vorneweg an Anja, die ist weiterhin noch am anderen Ende der Welt unterwegs und beglückt uns, lieber Alex, mit tollen Impressionen aus Indonesien.
Mit Schildkröten getaucht, mit was weiß ich, was sie schon alles gemacht hat. Also Neid ist auf jeden Fall da, vor allem wenn man bei uns aus dem Fenster schaut. Also es sind zwei Welten tatsächlich.
Ja.
Also
Servus erstmal. Es ist trübe. Es ist trübe hier in München. Wisst ihr alle, wenn ihr rausschaut, dass das erheitert nicht gerade das Gemüt. Das
Problem ja, trübe ist kein Begriff. Trübe ist, also
nein,
bei uns
ist arschkalt.
In den Höhenlagen hat es 36 Zentimeter Neuschnee gehabt am Wochenende.
Ja, ich weiß von Leuten aus meinem Umfeld, die eingeschneit sind.
Ja.
Und das Mitte, Ende April. Das an sich wäre jetzt noch nicht das Problem. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das Problem ist tatsächlich, dass ich auf der Terrasse schon angegrillt habe.
Der Zeitpunkt
und ist dass das viele Problem. Schon angegrillt haben bei 25 Grad Außentemperatur. Und diese Diskrepanz macht mich wahnsinnig.
Ja. Das ist wie 60 in dieser Saison. Du dachtest, der Sommer, jetzt hat er es geschafft und dann auf dem letzten Drücker fängt er sich nochmal eins. In dem Fall den Winter, der nochmal zurückkehrt. Also ich finde grundsätzlich so ein Wetter gar nicht schlecht, wenn es schneit und wenn es schön weiß ist draußen, aber nicht Ende April. Also alles, aber nicht das Ende April. So viel zum Wetter.
Ja, diesen Querverweis zu 60 und dem Löwenkosmos, der ist irgendwie naheliegend. Ne? Du weißt, wo du schon gewesen bist und du bist aber im Kühlen. Und trotzdem ist an diesem Wochenende etwas gewesen, was die weiß-blauen Herzen erwärmt hat. Und auch diejenigen, die auf Giesings Höhen waren, bei diesen widrigen äußeren Bedingungen, die es teilweise wieder gegeben hat mit Schnee und Graupel.
Dann ist Déjà-vu übrigens. Aber vor zwei Jahren gegen Saarbrücken, da waren wir im Stadion, Flo.
Ja.
Kannst du dich erinnern? Ich glaube, es war der 2.
April. Ich kann
mich
sehr gut erinnern.
Da hatte es ähnliches Wetter. Also da war es auch schneeweiß im Stadion.
Es war nasskalt. Wir hatten davor ein Weißwurstfrühstück unten in Untergiesing. Und es war auch ein... Da war das ein bisschen anders. Da hat sich 16 nämlich, soweit ich weiß, noch den Ausgleich gefangen. Und da haben wir uns aufgeregt. Hinten raus, wenn mich alles täuscht.
Ja.
Diesmal ist es ein bisschen anders gewesen, die äußeren Bedingungen ähnlich, aber, und ich glaube, da können wir, das können wir so festhalten, und ich glaube, es gibt keinen rund um 60, der das alles empfunden hat, moralischer Sieger 60 München auf Giesings Höhen, auf Giesings kalten Höhen an diesem Samstag, denn dieses 1:1 gegen den Aufstiegsaspiranten Saarbrücken, der nochmal so richtig Rückenwind hat, aktuell und wirklich da oben nochmal anklopft. Das war gefühlt ein Sieg. Und der hat der Löwenseele gut getan.
Da ist Saarbrücken ganz schön ins Schwitzen gekommen. Da wurde aus dem Aufstiegsaspirant ein Aufstiegstranspirant. Ja, es ist spät.
Aber das gefühlt auch so ein bisschen ohne Not. Also wenn wir mal so das kleine Roundup machen, bevor wir auf ein, zwei Szenen gucken. In der ersten Hälfte hatte Saarbrücken 60 im Griff, aber auch weil 60 einfach nicht wirklich da war. Das 0-1 war für mich ein Sinnbild dieser ersten Hälfte. Schlampig im Spielaufbau, dann zu wenig gedankenschnell. Auch ein bisschen Pech beim
Tollpatschig.
Tollpatschig, glaube ich, ist tatsächlich auch das richtige Wort. Marco Hiller ist von einer Schuld frei zu sprechen. Man muss ehrlicherweise parallel, finde ich, auch sagen, dass es die Saarbrücker Akteure wunderbar getimed ausspielen mit Fehler erkennen, ausnutzen, perfektes Timing und Brünker gegen die Laufrichtung von Marco Hiller. Also das kannst du nicht besser spielen. Also die beiden denkbar, aus Löwensicht denkbar ungünstigsten Faktoren sind zusammengetroffen. tollpatschige Löwen und eiskalte Saarbrücker.
Ich würde auch sagen, du kannst es kaum schlechter verteidigen, weil nach dem Ballverlust im Dahl kannst du verlieren auf Höhe der Mittellinie. Aber die Arbeit zurück war eine Katastrophe aus meiner Sicht. Und dann fallen da, ich weiß nicht, wer es war, im 16er fallen wie so zwei Dominosteine, ich glaube Verlat und
Rieder
so nach hinten um. Es hatte so ein bisschen was von Slapstick zum Schluss und Brünker lässt sich das natürlich nicht entgehen. Aber also wirklich dilettantisch verteidigt.
Also dieses Gegentor hat sich für mich mit dem Sprint auf der rechten Seite angedeutet. Spätestens zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, okay, das ist zu stringent, zu klar, zu schnell für die Löwen, wie sie bis dahin aufgetreten sind. Das war wirklich mit Ansage. Und man kann ja auch sagen, in der ersten Hälfte ist ja wirklich alles gegen 60 gelaufen, was gefühlt gegen 60 laufen kann. 60 ist gegen sich gelaufen, das 0-1 ist gegen 60 gelaufen, die Verletzung von Kilian Ludewig ist gegen 60 gelaufen. Ludewig, der, wie ich finde, sich wirklich sehr, sehr stabilisiert hat. Heute, Gott sei Dank, die Entwarnung. Es war dieses Knacken, von dem Christian Werner in der Halbzeitpause gesprochen hat. Das scheint nicht irgendwo am Knochen oder am Muskel gewesen zu sein. Es ist anscheinend wirklich eine Prellung, was bedeutet, dass Kilian Ludewig nach ein paar Tagen Pause wieder eingreifen kann, was ich für sehr, sehr wichtig erachte. Und dann natürlich die rote Karte gegen Lira Quattro. Es ist wirklich in dieser ersten Hälfte alles gewesen, wo du sagst, das war's. Eigentlich kannst du jetzt in die warme Stube gehen, dir noch zwei halbe aufmachen und sagen, aus. Hm. Dann ist aber was passiert anscheinend. Also ich glaube, Marlon Frey war es, der anscheinend, der gemeint hat, na, wir haben gesagt, in der Halbzeitpause, wir machen jetzt ein bisschen was anders. Das können wir so nicht stehen lassen. Und da ist was passiert. Es ist ein Kuriosum, das im Fußball ja immer wieder auftaucht, dass 10 Mann plötzlich besser sind als 11 Mann, weil so eine jetzt erst recht oder jetzt ist scheißegal Haltung einsetzt. Oder einsetzt, müssen wir sowieso mehr laufen und plötzlich dann das, was du davor zu wenig gemacht hast, dann vielleicht einen Tick zu viel sogar machst. 60 hatte plötzlich Saarbrücken größtenteils wirklich gut im Griff. Kämpferisch war es stark. Saarbrücken hat ein bisschen nachgelassen. Ich weiß nicht, ob die sich so ein bisschen zu sicher gefühlt haben. Bin ich mir nicht sicher, aber das hatte für mich sowas, halb zogen sie, halb sanken sie hin. Das ist also eine entgegengesetzte Entwicklung gewesen. Und irgendwie lag dieser Ausgleich dann tatsächlich auch in der Luft. Und als der dann gefallen ist, du hast es, finde ich, an den Gesichtern der Gäste auch gesehen, so dieses, jetzt ist das wirklich passiert. Das war so ein bisschen ungläubig, eine gewisse Ungläubigkeit, die da war.
Saarbrücken doing 60 things.
Ja, könnte man aus dem Löwengefühl heraus tatsächlich so sagen. Aber vielleicht ist das auch der Punkt, wo wir jetzt ein, zwei Teilaspekte dieses Spiels kurz beleuchten. Vielleicht fangen wir mal mit der roten Karte für Leroy Quattro an. Ich sage, kannst du definitiv geben, / musst du eigentlich geben. Ich glaube, die Gesamtsituation hat so ein bisschen für Verwunderung gesorgt. Als das Foul passiert ist, war meine erste Reaktion, der fliegt jetzt. Alleine vom Laufweg, vom intensiven Kontakt, von der Spielsituation her. Hatte dann noch gedacht, oh, jetzt hat die Schiedsrichterin die gelbe in der Hand. Glück gehabt. Und dann war ja eine Traube auch um sie rum. Die Saarbrücker haben protestiert, wie man das halt so macht. Braucht man jetzt noch nicht mal jemanden einen Vorwurf machen. Was mich in dem Moment zuerst aber dann irritiert hat, dass sie dann die rote gezogen hat und dann habe ich gedacht, ja okay, die Entscheidung stimmt, aber wie kam denn das zustande? Bei genauerem Hinsehen der Szene hat man dann halt gesehen, dass sie den Blickkontakt zum Schiedsrichterassistenten sucht und quasi mit ihm kommuniziert und sagt, ah, hast du es besser gesehen? War doch Notbremse, rot. Also deswegen, nichts ist so heiß, wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Manchmal muss man auch die Szene nochmal so ein bisschen nochmal Revue passieren lassen. Ich finde hier in dieser Szene sehr gute Kommunikation vom Schiedsrichter gespannt. Und auch wenn es eine böse Entscheidung, sage ich jetzt mal, für 60 war, es war die korrekte Entscheidung. Wie hast du es gesehen?
Ja, würde ich so unterschreiben. Im ersten Moment habe ich mir gedacht, naja, der Laufweg des Gegenspielers ist nicht so stringent in Richtung Tor, als dass ich sofort als Notbremse werten würde. auch rechts laufen ja welche mit, die können nicht mehr eingreifen. Brauchen wir nicht drüber reden. Also wenn er durch ist, ist er wahrscheinlich alleine vor Hiller. Wie gesagt, er geht nicht ganz stringent zum Tor aus meiner Sicht, sondern geht eher so ein bisschen nach links weg und spekuliert wahrscheinlich dann auf die flache Hereingabe in die Mitte. Übers Foul an sich braucht man nicht reden. Also völlig, völlig klar. Und es gibt die Argumente für die rote Karte. Also auf jeden Fall keine Fehlentscheidung. Keine 100% Muss-Entscheidung aus meiner Sicht, aber auch keine Fehlentscheidung. Kann man geben.
Zum Zeitpunkt der Aufnahme wissen wir jetzt noch nicht, wie lange Leroy Quattro gesperrt wird. Bauchgefühl bei mir würde ich sagen 2 Spiele. Das wäre so eine klassische Situation für eine Notbremse.
Weil, ja, wie ist da die Regel, wenn du eine Notbremse machst und kein Tor aus der Folgesituation entsteht, dann gibt es eine größere Sperre, als wenn ein Tor fällt. Ich glaube, wenn ein Tor fällt aus dem Freistoß direkt, wird die Sperre reduziert. Ist ja in dem Fall nicht passiert, Gott sei Dank. Ich glaube, so ist die Regel. 2 Spiele, wenn kein Tor danach und 1 Spiel, wenn...
Ja.
Tor danach, irgendwie so.
Ich glaube auch irgendwie in der Richtung. Also ich gehe davon aus, dass es 2 Spiele werden. War natürlich extrem unglücklich, weil es auch noch kurz vor der Pause war. Also du hast quasi vor der Pause auch noch diesen Nackenschlag bekommen. Aber nochmal, die Situation war so gerechtfertigt. Deutlich mehr Diskussionspotenzial gab es bei der Aktion von Gauss gegen Ludewig mit der Verletzungsfolge. Erstmal bei Kilian Ludewig Glück, dass es nichts Schlimmeres ist. Das sah nämlich deutlich böser aus. Aber bei diesem Einsteigen von Glück, also das war eine glasklare Fehlentscheidung. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob das gelb oder vielleicht sogar auch direkt rot ist. Fakt ist, der Ball ist mitgespielt worden. Die Frage ist, ist es ein billigendes Inkaufnehmen einer Verletzung des Gegners? Das ist jetzt hier ein dehnbarer Begriff. Ich für meinen Teil war meine erste Reaktion auch. Rot wäre jetzt meine erste Reaktion nicht gewesen nach Betrachten der TV-Bilder und Zeitlupen wäre mein Gefühl, gib gelb und sag ganz klar, wenn du nur annähernd nochmal so reingehst, dann fliegst du, weil das war schon haarscharf an der Grenze. Das wäre die klar, man redet sich jetzt leicht, ne? Wenn ich da auf dem Platz gestanden hätte. Aber das wäre jetzt so gesehen für mich die beste Lösung dieser Situation gewesen.
Ja, also hartes Einsteigen, faul auf jeden Fall. Deswegen, ja, es ist ein bisschen nicht ganz stringent dann in der Spielführung, aber mir ist auch gegen Regensburg schon eine Szene in Erinnerung geblieben. War, glaube ich, kurz vor der Halbzeit, als der Quattro mal ziemlich hart über die Linie befördert wird, über die Seitenauslinie, wo es auch nur gelb gab. Ich habe es in der Wiederholung, ehrlich gesagt, ich habe es nur aus dem Block gesehen, deswegen kann ich es nicht abschließend beurteilen. Aber es gab Szenen wie Marlon Frey, ich weiß nicht, gegen wen das war, vor ein paar Wochen, der Rot gesehen hat, für ein Einsteigen, das natürlich auch hart ist, wo du aber sagst, naja, irgendwie... Also er trifft dann hundertprozentig, zieht er zurück. Kannst du da auch Ruck geben? Also gibt es genauso Argumente. Aber ist halt so. Die Schiedsrichterin übrigens bei Kicker die Note 4,0 bekommen für die Spielführung. Also ja, spiegelt sich da auch ein bisschen wieder, dass da einiges nicht so ganz zusammengepasst hat.
Es war insgesamt nicht so die klare Linie drin. So ehrlich muss man sein. Grundsätzlich glaube ich, ist Fabian Michel jetzt keine schlechte. Die hat Potenzial. War jetzt aber auf Giesingshöhen vielleicht nicht der allerbeste Arbeitstag von ihr.
Wer jetzt daherkommt und sagt, das war eine Frau, die hat uns, also was soll eine Frau an der Pfeife, die soll hinter den Herd, überspitzt formuliert. Es gab auch schon genug männliche Schiedsrichter, die uns verpfiffen haben in den letzten Monaten und Jahren. Also damit hat es nichts zu tun.
Hashtag Auswärtsspiel Viktoria Köln zum Beispiel.
Ne? Ja. Ich habe das irgendwo in der Kommentarspalte, meine Kommentarspalten sind wenig repräsentativ, aber irgendwo habe ich es dann auch wieder vermehrt gelesen, ja, wieso gibt man einer Frau so ein Spiel, so eine große Kulisse, so einen großen Druck, die ist dem überhaupt nicht gewachsen, ja, am Arsch die Räuber. Also.
Ist Quatsch. Egal, schießt sich da welchen Geschlechts, die müssen wachsen an Aufgaben. Und die dritte Liga ist halt in der ursprünglichen Version auch eine Ausbildungsliga. Na, das ist der Sprung, das ist die niedrigste nationale Liga. und über die empfiehlst du dich für Höheres und da musst du dich auch mal ausprobieren, in Anführungszeichen ausprobieren. Also das gehört dazu und da werden Fehlentscheidungen getroffen. Punkt, Ende. So unangenehm es halt manchmal auch ist, aber
wobei das darf man halt einfach nicht vergessen. Sie hat ja keine klassische Fehlentscheidung getroffen. Es war ja keine Szene dabei, wo man sagt, es war jetzt eine Mussentscheidung. Sie hat es halt
also stringent du musst gemacht. Es pfeifen, also du musst das Ding an Ludewig pfeifen. Ja, das muss man sagen. Das
schon, ja.
Aber ansonsten, von den Karten her, ist es vertretbar. In diesem Zusammenhang mit Marcel Gauss im Übrigen, der hat ja später für ein hartes Einsteigen in Julian Guttau gelb gesehen, also spätestens da hätte er fliegen müssen und dann hast du nochmal ein anderes Spiel, aber hätte, wenn und aber bringt uns nicht weiter. Fakt ist, moralischer Sieger 60 München an diesem Nachmittag und das lag vor allem an einem Mann und das ist Tim Kloss. Über den sollten wir ein, zwei Worte verlieren. Und zwar nicht nur wegen des Tores, das ist, glaube ich, jetzt eine ganz wichtige Sache, denn Alex, erinnern wir uns mal so ein halbes, dreiviertel Jahr zurück vor der Saison. In der Vorbereitung und so bis zum ersten Spieltag galt Tim Kloss bei vielen Experten und Beobachtern als tatsächlicher Kandidat auch für die erste Formation und mindestens mal für, ich sag mal, Stammplatz im Profikader. Der hat da schon auch Werbung für sich gemacht. Aber dann waren es halt nur ein paar Kurzeinsätze. Ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, gegen Mannheim, Duisburg und daheim gegen Regensburg. Und danach war das Thema relativ durch. Er war nicht mehr gesehen. Und ehrlicherweise, glaube ich, dem einen oder anderen ist er auch einfach dann so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Jetzt ist es so, er kommt rein in einer wirklich nicht einfachen Situation. Er ist ja zur Pause dann gekommen, nach der, also die Platzverweis von Leroy Quad, wo war ja in der 44. glaube ich, kurz vor der Pause. Und Agiros Yannickis hat dann in der Pause, das hat Kloss für Muteba gebracht. Übrigens, die beide Flügelspieler auch nicht mit dem allerbesten Tag, Nankishi und Muteba. Und Kloss war mit Blick auf die zweite Hälfte der mitunter stärkste Löwe, ein Stabilisator. Er war sehr, sehr, man kann sagen, abgewichst für seine jungen Jahre. Und dass er sich natürlich dann auch noch belohnt mit seinem Tor vor der Westkurve. Er hat danach gesagt, ich war hier lange als Balljunge auch gestanden und jetzt mache ich hier die Bude. Das ist einfach nochmal die Krönung obendrauf. Und ich glaube, es gibt niemanden, der dem Jungen das nicht gönnt, der übrigens nebenbei noch 10 Spiele für die zweite Mannschaft gemacht hat und da 3 Tore erzielt hat. Also das für einen Defensivspieler ist das schon mal eine ziemlich starke Quote. Aber das ist schon, also das war so ein bisschen das Zuckerl auf der Torte. Und um einen Gedanken vorne wegzugreifen, da hat sich jemand in Fokus gespielt, auch fürs neue Jahr, glaube ich. Auch wenn es nur 45 Minuten waren, aber auf die kann man aufbauen.
Ja, Gott sei Dank, dass da immer wieder solche nachkommen, die du ins kalte Wasser schmeißt und die dann liefern. Das zieht sich ja irgendwie durch die Geschichte von 60. Also wenn du glaubst, da gibt es keinen mehr, dann kommt irgendwo ja ein Tim Kloss, ein Michael Glück und wie sie alle heißen. Also die Liste ist ja unendlich fortzusetzen in den letzten 20 Jahren, sage ich jetzt mal. Kurios ist ja auch, dass eigentlich dann die rote Karte die spielentscheidende Szene war, allerdings für 60. Wäre Quadro nicht geflogen, wäre Kloss nicht zur Halbzeit eingewechselt worden, hätte Kloss nicht ein Top-Spiel gemacht, wäre nicht Spieler des Spiels gewesen, hätte nicht das 1:1 erzielt, wahrscheinlich, vielleicht wäre er irgendwann später gekommen. Also ist schon auch kurios und in dem Fall, ja, braucht solche Situationen, um diese Leute, die Jungen, in den Fokus zu spülen. Und Tim Kloss hat das wunderbar gemacht und das macht Hoffnung, dass da auch noch mehr Talente schlummern in der U19 und in der U17, auch in der U23, die man nicht so am Schirm hat, die einfach in den nächsten Jahren wichtig werden, weil die Neuzugänge werden nicht auf den Bäumen wachsen, außer das Bündnis Zukunft 1860 leiert Ismaik 15 Millionen aus dem Kreuz, dann sprechen wir mal anders im Sommer. Aber Natürlich wird das
Aber da muss noch viel passieren davor.
Also, natürlich wird das der Grundstock sein. Also Tim Kloss, Michael Glück und so weiter für die nächste Saison. Odo Tagba hoffentlich, wenn er bleibt.
Michael Glück ist ja auch noch so ein bisschen Fragezeichen. Da muss man ja auch ganz vorsichtig sein. Aber wenn wir jetzt nochmal Tim Klossmann in den Fokus rücken, weil wie gesagt, wir haben uns ja auch vor der Saison unterhalten, dass es einer ist, so ein junger Wilder, der im Mittelfeld vielleicht an der Seite von einem Manfred Starke da die Saison, da seine Saison da das werden könnte. Aber ich habe jetzt extra nochmal nachgeguckt, es waren jeweils einminütige Einsätze gegen Mannheim und Duisburg, da waren es 11 Minuten gegen Regensburg. In der Hinrunde unter Maurizio Jacobacci war er mehr nicht im Kader als ohne Einsatz im Kader. Er hatte dann so einen Streak von 8 Spielen in Folge, in denen er nicht im Kader war, und zwar von Ende Dezember bis Ende September. Und in den letzten 7 Spielen war er schon wieder 6-mal im Kader und ist jetzt zum Zug gekommen, was dafür spricht, dass er sich im Training konstant langsam aufgedrängt hat. Ich glaube, Marlon Frey war das, der das dann auch bestätigt hat. Der Kerl trainiert gerade richtig stark. Also das ist quasi nur die Folge dessen. Bringt uns wieder zu diesem Punkt, wie wichtig es ist, Vertrauen zu haben, Kommunikation fördern. Und ich glaube, da ist Tim Kloss jetzt wieder so einer, wo man sagen kann, da ist die Kommunikation zwischen zweiter Mannschaft, erster Mannschaft, zwischen Spieler und Trainer scheint da gefruchtet zu haben. Ja, nochmal, wir reden jetzt nur von diesem 45-Minuten-Einsatz. Aber dieser 45-Minuten-Einsatz, der kann ein starker Sockel jetzt im Saisonendspurt sein. Und es ist schön zu sehen, weil das spricht auch für einen Tim Kloss, dass der sagt, okay, ich glaube, ich war schon mal weiter vor der Saison oder da hat... Das sah besser aus, als dass es dann effektiv auch gelaufen ist. Aber jetzt hat er seine Chance bekommen. Sein Vertrag läuft übrigens noch ein Jahr, also bis zum Sommer 2025. Im Normalfall hast du den nächstes Jahr. Deswegen ja, das kann einer sein, mit dem 60 München in die nächste Spielzeit gehen kann. Vielleicht sogar als Fixpunkt einsetzbar, als Innenverteidiger, als linker Verteidiger oder auch als Sechser. Und genau das brauchst du eigentlich bei 60. Du brauchst diese Variabilität an Spielern, weil in der Breite wird der Kader nicht so bleiben. Der wird schrumpfen, er wird sehr schrumpfen. Davon ist fest auszugehen, alleine schon aus Kostengründen. Und deswegen brauchst du variable Spieler. Und da könnte Tim Kloss tatsächlich so einer sein.
Also wenn noch einer der Klose-Brüder hochgezogen wird im Sommer, dann haben wir Kloss und Klose. Wäre doch schön.
Doppel-Klose und Kloss, ja. Nicht, dass 60 sowas wird wie seinerzeit ein SC Freiburg mit ganzen Willis.
Ja.
Gab es ja auch mal. Die guten alten Zeiten.
Nicht zu vergessen lange, lange Tobias Willi, der das Ganze vervollständigt hat. Für mich immer noch eine der lustigsten Konstellationen im deutschen Fußball. Lauter Jasch-Willis und Kobi-Jasch-Willis und was weiß ich und dann auch noch Tobias Willi. Also das, als hätte man es drauf angelegt. Ja, so viel
das war,
zu den späten 90ern in der Bundesliga. Ja.
So viel dazu. Nein, aber das lässt uns, die Personalie Kloss lässt uns so ein bisschen oder verschafft uns gleich 2 Überleitungen. Ich würde die erste Überleitung zu Finn Lakenmacher tatsächlich machen. Die Entscheidung ist gefallen. Er wird 60 München am Saisonende ablösefrei wegen des auslaufenden Vertrages verlassen. Der neue Verein steht ebenfalls fest. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn wir sagen, er wird nächstes Jahr zweite Bundesliga spielen beim SV Darmstadt 98. Die stehen ja als Absteiger aus der Bundesliga so gut wie fest. Da braucht es ein mittelgroßes Fußballwunder, dass die sich noch retten. Es ist für mich keine großartige Überraschung mehr gewesen, auch wenn die Entscheidung ein bisschen, ich sag mal, offener gewesen ist mit dem Blick auf die letzten Monate unter Akiros Yannickis. Ich sag mal, und zu Maurizio Jacobaccis Zeiten wäre klar gewesen, der Lakenmacher ist schneller weg, als wir bis 3 zählen können. Unter Akiros Yannickis hat sich ja Finn Lakenmacher wieder gefangen. Hat auch das Vertrauen gespürt, hat eine andere Körpersprache gehabt, haben wir alles hier diskutiert, ist glaube ich auch mit den meisten aufgefallen. Ja, zuletzt hat er ein paar Top-Chancen zu viel liegen lassen, das weiß er aber selber auch. Aber die Chance, dass er vielleicht doch noch bei 60 bleibt, die war gegeben und die war auch aus eigener Aussage heraus wieder gegeben. Man muss jetzt aber auch überlegen, ich glaube Finn Lakenmacher ist 22, wird demnächst 23, das er ist an einem Scheideweg seiner Karriere. Und wenn du die Chance 23. hast, er ist 23, Entschuldigung. Wenn du das Angebot bekommst, mindestens eine Klasse höher zu spielen, wenn dir ein Plan aufgezeigt wird, was ich Thorsten Lieberknecht mit Darmstadt 98 durchaus zutraue, auch zu einem Verein, der eine gewisse Strahlkraft hat, dann ist das in diesem Alter eine gute Geschichte, vor allem, weil es dann nicht um eine Ablöse geht, sondern weil du quasi frei entscheiden kannst. Du bist da dein eigener Herr. Und deswegen ist diese Entscheidung zu akzeptieren. Ihm ist da persönlich ehrlicherweise auch alles erdenklich Gute zu wünschen. Ich habe so das Gefühl, dass der Schritt für ihn auch zum richtigen Zeitpunkt kommt, mit einem vielleicht ein bisschen ruhigeren Umfeld, wo er nochmal bei nicht ganz null anfangen kann, aber wo reinkommt, wo er etwas auch mitgestalten kann, mit akklimatisieren, hat er jetzt nicht das große Problem, zumindest in München gehabt. Das wissen wir. Er hat ein gutes Standing innerhalb der Mannschaft gehabt. Er hat menschlich und spielerisch eigentlich einen guten Anschluss gehabt. Er weiß selber, dass er an vielen Dingen noch feilen muss, aber die lange Rede, kurzer Sinn, die Entscheidung ist nicht überraschend, sie ist nachvollziehbar, aber sie ist aus meiner Sicht sehr, sehr schade.
Ein bisschen überraschend kam es für mich schon, muss ich sagen. Also ich, vor allem zu diesem Zeitpunkt hätte ich noch nicht damit gerechnet. Ich hatte es auch nicht am Schirm, dass er jetzt fix weg will. Das hat mich schon so ein bisschen überrascht, aber es ist menschlich nachvollziehbar und ich glaube schon, dass da die Jakobacci-Zeit einen großen Anteil hat an diesem Wechselgedanken. Janik ist, das hat er ja selber gesagt, Lagenmacher, hat ihm das Vertrauen wiedergegeben, hat ihm gezeigt, dass er auf ihn setzt, hat seine Stärken ja hervorgebracht auf dem Platz. Deswegen, er war auf dem absolut richtigen Weg für den Lagenmacher und wir haben es ja letzte Woche auch schon ausführlich besprochen. Ein, aus meiner Sicht, ja, als Spielertyp wirklich ein wichtiges Puzzleteil in der Löwenmannschaft und ich glaube auch, dass er in Darmstadt da glänzen kann, in der zweiten Liga, die ja auch recht körperlich ist, bei einem Absteiger, der bestimmt, ja, nicht einen Neuanfang wagen wird, aber zumindest schon auch personell sich deutlich verändern wird und da hat er gute Chancen, glaube ich, eine Rolle zu spielen und wenn du auf den Löwenkader der nächsten Saison blickst, dann siehst du da einen Joel Schwarz im Sturm gesetzt, der, wenn fit bleibt, einfach ein absoluter Top-Stürmer ist in der dritten Liga. Und das war sicherlich auch so ein Faktor in der Entscheidungsfindung von Finn Lagenmacher, zu überlegen, naja, was sind meine Einsatzchancen in den nächsten 12 Monaten oder in der nächsten Saison. Da wirst du halt an Joel Schwarz, wenn du mit einer Spitze spielst, wie Janikis es ja macht, wirst du wahrscheinlich nicht vorbeikommen, zumindest über weite Strecken der Saison. Deswegen eine nachvollziehbare Entscheidung, wenngleich mich das ja schon, was heißt trifft, aber ich finde es einfach schade, weil ich finde Lagenmacher ja auf einem sehr, sehr guten Weg gesehen habe. Und ich meine, der Mann ist 23, der kam von einem besseren Regionalliga-Club, der mal einen kurzen Ausflug in die dritte Liga gewagt hat, so muss man das sagen, ein kleines Umfeld und wechselt nach München. Dass der nicht von 0 auf 100 durchstartet, ist klar, auch wenn er optisch Ähnlichkeiten mit Erling Haaland hat, aber dass der die dritte Liga in Grund und Boden schießen wird, das war ja nicht zu erwarten. Und ich finde, für das hat er es sehr, sehr gut gemacht, hat sich auch unter widrigen Bedingungen mit Jakobacci gut entwickelt und wäre jetzt auf einem Weg gewesen, nächste Saison eine ganz wichtige Rolle zu spielen bei 60. Wenn nicht als Stammspieler, dann als absoluter Edeljoker. Aber dass er sich mit der Rolle als 23-Jähriger nicht zufrieden gibt, ist auch verständlich.
Spricht auch so ein bisschen für die Zielstrebigkeit von Finn Lagenmacher. Nochmal für mich, Finn Lagenmacher, wenn er das Vertrauen gespürt hat, dann hat er geliefert. Nicht unbedingt in Form von vielen Toren, aber von der Arbeit, vom Mannschaftsdienlichen. Ja, manchmal hätte es durchaus mehr Tore sein können. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber er hatte eine gewisse Präsenz. Und ich finde, er hatte auch durch seine Art, wie er war, auch so, ich glaube, dass er insgesamt beim Großteil des Löwenkosmos eigentlich ein gutes Standing auch hatte. Das war einer, den hast du auch gut in Anführungszeichen hinstellen können. Ja, es hat ein bisschen gelitten, auch klar, aber ich glaube, insgesamt war der jetzt nicht der, oder sagen wir mal so, er war eher auf der Sympathieseite als auf der Antipathieseite. Christian Werner wurde in der Mitteilung des Abschiedes von Finn Lagenmacher zitiert. Wir haben uns in den vergangenen Wochen intensiv um Finn bemüht und ihm ein verbessertes Vertragsangebot vorgelegt. das hat so ein bisschen für Nachdenken im Löwenkosmos gesorgt, ne? weil es ja durchaus Berichte und Informationen gibt, dass 60 den Gürtel enger schnallen muss und dass mit der Vertragsverlängerung von Jesper Verlaat ja schon ein Großteil des Budgets mit aufgebraucht sein soll.
Wie alt ist dieser Gürtel eigentlich, den 60 enger schnallen muss? Da also muss man ja jedes Jahr ein neues Loch stanzen, oder?
Also. Ja, schon. Nein, Fakt ist, 60 arbeitet natürlich parallel weiter an Möglichkeiten, Gelder zu generieren für die neue Saison. Und diese Informationen über den Etat von 4,5 Millionen, von ursprünglich mal 6 Millionen, die gibt es seit längerem, dass da vielleicht mittlerweile ein paar Euro mehr auf die Habenseite gewandert sind, gut möglich. Es ist halt leider auch so, dass aber bisher nach Jesper Verlaat kein weiterer Vertrag verlängert wurde und das ist jetzt mittlerweile dann schon rund 1,5 Monate her und es laufen noch eine massig Verträge aus und alle gehen lassen können, tust du nicht. Also spricht schon dafür, dass es finanziell noch ein bisschen immer noch eng ist und man genau guckt, wo führt man Gespräche. In Finn Lagmachers Fall, meine Meinung, war das jetzt eine Entscheidung, die herbeigeführt wurde, wo man dann auch sagen kann, okay, dann ist die Baustelle halt jetzt beendet. Dann haben wir da zumindest jetzt mal Fakten geschaffen. Schauen wir zum nächsten. Ich glaube, das wird jetzt einfach Step by Step gehen. Und dann wird man weitersehen. Kleiner Disclaimer an dieser Stelle. Ja, Querverweis. Die Veranstaltung, der neue Biss der Löwen, bei dem Christian Werner und Oliver Müller, die beiden Geschäftsführer, ihre ersten 100 Tage Revue passieren lassen und quasi auch ihre Strategie vorstellen. Wenn ihr dieses Bergfest hört, wisst ihr wahrscheinlich schon, was dort gesprochen wurde. Aus organisatorischen Gründen können wir das heute nicht machen. Es ist für uns Montagabend, wir haben morgen keinerlei Möglichkeit aufzuzeichnen, aus beruflichen Gründen. Deswegen reden wir jetzt darüber nicht. Deswegen, wir implizieren das jetzt, aber der Weg wird mehr Richtung Jugend gehen, es wird Richtung schlankerer Kader gehen, es wird Richtung mehr Kosteneffizienz gehen. Ich glaube, damit ist zu rechnen.
Und Kreativität auf dem Transfermarkt, glaube ich. Also Christian Werner,
das auch.
Bin ich gespannt, ist ja als sehr guter Scout, hat einen guten Ruf in der Szene. Deswegen bin ich gespannt, wen er da so aus dem Hut zaubern wird. Ich glaube schon, also dass
wenn
der
jemand
Blick
kommt,
auch in Richtung
tendenziell eher aus unteren liegen.
Ja.
Würde ich jetzt Stand jetzt zumindest mal vermuten.
Ja.
Also von dem her. Aber wie gesagt, Finn Lagmacher nach Darmstadt bringt uns auch zu dem Punkt Vertrauen, Kommunikation zwischen Trainer. Hätte man vielleicht auch vorher schon ansprechen können, Frank Schmöller verlässt 60 München am Saisonende. Der langjährige U21-Coach, der ja in diesem Jahr für 2 Spiele eingesprungen ist, nach der Freistellung von Maurizio Jacobacci. Ein Mann, der ja oftmals im Hintergrund gerackert hat, im Hintergrund tätig war, aber der ein Vollblutlöwe ist, der viel mit dem Nachwuchs gearbeitet hat, wo Kommunikation groß war. In der kurzen Zeit, in der er für die Profis tätig war, es ist ihm ja kein Sieg, nicht mal ein Tor ist ihm vergönnt geblieben in diesen beiden Spielen, aber das Auftreten von Frank Schmöller sehr stringent, sehr klar, sehr ehrlich, sehr direkt, das war sehr, sehr angenehm, da hat man quasi mal so reinschnuppern können. Wir hatten ja auch hier am Stammtisch einen Gast, der unter ihm mal trainiert hat, der so ein bisschen aus dem Nähkästchen hat plaudern können. Er hat gesagt, er ist seit x Jahren, steht er ununterbrochen gefühlt an der Seitenlinie. Ich glaube, seit 21 Jahren steht er nahezu jeden Tag auf dem Fußballplatz. Er hat das ja quasi neben seinem Hauptjob gemacht. Das haben wir damals ja diskutiert. Und er freut sich jetzt einfach darauf, eine Pause machen zu können. Und verdammt nochmal, das hat er sich verdient. Absolut. 60 München verliert ein Original, verliert eine wichtige Schnittstelle zwischen Jugend und Profis.
Installiert eine neue
Schnittstelle. Es ist verständlich. Es gibt eine neue Schnittstelle und zwar wandert
die
von der U17 auf die U21-Position und das ist Felix Hirschnagel.
Der ein sehr gut, also ich habe ein paar Mal mit ihm gesprochen, sehr sympathischer Typ, wirklich. Auch, glaube ich, sehr, sehr klar, sehr nah dran an der Jugend vom Typ her, glaube ich, spricht die Sprache der Jugend und trotzdem absoluter Fachmann und das, glaube ich, ist eine sehr gute Besetzung, gerade wenn man die U23 als Schnittstelle sehen will, dann ist das, ja, also eine perfekte Nachbesetzung für Frank Schmöller. aus meiner Sicht.
Ja. Und Frank Schmöller kann man nur von Herzen alles Gute wünschen und ein Danke aussprechen für das, was er da bei 60 München geleistet hat. Ich glaube schon, dass man Frank Schmöller nochmal irgendwo sehen wird. Sei es, dass er nochmal, um jetzt irgendwas zu sagen, ohne es zu wissen, vielleicht nochmal bei seinem alten Verein, beim SV Pullach nochmal aufschlägt, bei einem kleineren Verein in der Region, wo er nochmal aktiv wird. Kann ich mir alles tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen. Vielleicht sogar indirekt irgendwo bei 60 nochmal, vielleicht noch ein bisschen mithelfen bei der Löwenfußballschule. Keine Ahnung. Ich glaube, die Türen sind da offen.
Ja.
Würde ich zumindest hier vermuten. Wenn wir den Blick auf diese ersten wenigen Kaderentscheidungen blicken, aber in diesem Zuge auch auf die restlichen Spiele. Und ich finde, das ist eine Frage, die man durchaus stellen darf. Finn Lakenmacher verlässt 60 München. 60 ist zu 99% gerettet.
Ja.
Die letzten, jetzt muss ich kurz mal nachrechnen, wie viele Spiele hat 60 noch? Vier. Letzten vier Saisonspiele. Wie stellst du auf? Eigentlich musst du in meinen Augen jetzt zukunftsgerichtet aufstellen, und zwar mit den Spielern, wo du weißt, auf die sind nächstes Jahr da und die werden Säulen sein. Und maximal ergänzt durch welche, die halt wegflächen.
Vier Testspiele unter Wettkampfbedingungen. Ich würde so angehen, ja. Kannst nichts verlieren. Du hast jetzt ein Derby gegen Haching, was schon nochmal, mein Gott, für Haching geht es auch um nichts mehr. Aber natürlich prestigemäßig wichtig. Und da kannst du gleich ein paar Leute ins kalte Wasser werfen, aus meiner Sicht. Wieso Tim Kloss nicht von Anfang an spielen lassen? Zum Beispiel. Er hat es bewiesen. Kannst natürlich jemanden auch brechen damit, wenn du ihn gleich reinwirfst von Anfang an und bekommt er gegen Haching 4-0 auf den Sack. Vielleicht auch nicht ganz optimal, aber ich würde das so machen. So viel ausprobieren wie irgendwie möglich. So viele Erkenntnisse sammeln wie möglich.
Ja, jetzt mit Blick auf das Spiel jetzt am Sonntagabend. So, Sonntag 19:30 in Haching ist auch so eine Anstoßzeit, die mir nicht in den Kopf geht, wenn ich jetzt ehrlich bin.
Ich habe heute echt kurzzeitig sogar lange überlegt hinzufahren, wollte dann am Abend Karten kaufen, jetzt sind sie ausverkauft offiziell. Ist auch für jemanden, der nicht in München wohnt, dämliche Uhrzeit, absolut dämliche Uhrzeit. Aber gut, bei einem Stadtderby kann man es noch eher machen, wenn sie jetzt in Lübeck spielen würden, wird man natürlich noch mehr schimpfen. Aber ja, trotzdem braucht es nicht diese
Anstrengung. Das ist halt auch so, also der definitiv mitunter unattraktivste Anschlusszeitpunkt irgendwie. Absolut. Also sowohl für Fans als auch für Medienschaffende wie uns ist das irgendwie ein blöder Termin.
Ja.
Aber darum soll es nicht gehen. Stichwort Haching nochmal und Testspiele. Haching ist in einer ähnlichen Situation wie 60 München. Für die sind es jetzt auch Testspiele. Die planen jetzt auch schon die neue Saison. Also eigentlich treten hier so die ist, oder könnten wir hier ein Duell der beiden Zukunfts-Hachings und Zukunfts-60s im Sportpark am Sonntag sehen? Also allein deswegen finde ich dieses Duell, abgesehen von der Rivalität, sehr, sehr interessant auf beiden Seiten. Also das ist jetzt ein Spiel, das hat beste Rahmenbedingungen ohne den großen Druck tatsächlich. Deswegen
nach einem 5-4 oder
Vorzeichen,
so. Oder 4-5. Ja.
Das wäre tatsächlich dann für den Unterhaltungsfaktor auch eine feine Geschichte. Nein, aber also alleine aus dem Grund sehr, sehr interessant. Und ich würde klar dazu tendieren, dass die letzten vier Spiele wir ein Zukunft 60 München sehen. Und wo man vielleicht sogar ein bisschen ableiten kann, auf wen wird nächste Saison gebaut, wer ist vielleicht noch da. Dementsprechend, ich glaube, alleine die Blicke auf die Startaufstellung wird alleine schon sehr, sehr interessant sein, weil ich glaube, da wird man einiges ablesen können. Gehe ich mal fest von aus. Stichwort Derby, was mir auch noch aufgefallen ist, am Sonntagabend in Haching werden 13.500 Zuschauer dabei sein. Gefühlt schrumpft der Sportpark so ein bisschen. Offiziell waren es mal 15.000, dann erinnere ich mich an ein Derby gegen 60 mit 14.200. Jetzt sind wir bei 13.500 unten.
Wo kommen die Plätze
hin? Ja, Pufferblöcke, die mag es geben, aber das Stadion schrumpft ja nicht. Also ich weiß, dass es bei 15.000, also kuschelig ist noch untertrieben. Das muss man, so ehrlich muss man sein. 14.2 fand ich dann okay. 13.5 weiß ich jetzt nicht genau. Also ich weiß nicht, wo da jetzt gepuffert wird oder ob vielleicht ist der Durchschnittsfan ein bisschen breiter geworden und brauchst jetzt ein bisschen mehr Stehfläche, ich habe keine Ahnung. Ist mir nur aufgefallen. Ich glaube, 4.100 Karten sind an 60 gegangen, offiziell. Also das heißt, die Nordtribüne ist komplett gefüllt. Davon ist ganz, ganz klar auszugehen. Haching hat meines Wissens auch geguckt, dass es nicht so einfach ist, dass 60 zu viele Karten kriegt oder beziehungsweise, dass sich zu viele Löwenfans noch mit Karten eindecken. Es gab meines Wissens keinen Online-Verkauf. Also das heißt, wenn du Karten haben wolltest, dann musstest du, darüber hinaus musstest du nach Haching in die Geschäftsstelle fahren. Ich glaube, das hat der ein oder andere Löwenfan durchaus getan. Ich würde da sagen, es werden nicht nur die 4.100 sein, die da offiziell dabei sind. Ich würde von einem 50-50-Spiel ausgehen, also 7-7. Ich glaube damit, das ist jetzt keine steile Prognose.
Ja.
Trotzdem irgendwie interessant, schrumpfende Stadien. Was es nicht alles gibt. Aber gut. So hat jeder so ein bisschen seine Stadionthematik.
Erinnert ihr euch noch daran, wie ihr euer erstes Trikot bekommen habt? Also ich noch ziemlich genau. Ich war ein kleiner Bub, wahrscheinlich so 5 oder 6 Jahre alt. Und meine Begeisterung für die Löwen, die begann da gerade so richtig zu wachsen. Und ich wollte das unbedingt der ganzen Welt zeigen. Aber ein neues Trikot, das kam für meine Eltern nicht in Frage. Weil ich war gerade im Wachstum logischerweise und nach ein paar Monaten, spätestens Jahren, würde mir das Trikot ja sowieso nicht mehr passen. Also musste eine andere Lösung her. Und wir waren dann eines Tages in einem Second-Hand-Laden für Kindermode und da sah ich dieses hellblaue Löwentrikot. Vorne drauf Löwenbräu, hinten leider nichts. Trotzdem war das für mich wie Weihnachten. Aber der Flock musste natürlich sein. Martin Max, Nummer 9. Das hatte ich mir ausgesucht, mein großer Held damals. Und meine Eltern haben mir diesen Wunsch erfüllt in einem kleinen Sportladen, den es ja schon lange nicht mehr gibt, seit vielen Jahren. Vielleicht auch zu Recht, denn der Flock war sehr dick, sehr schwer und ja überhaupt nicht originalgetreu, sah dem überhaupt nicht ähnlich. Ich habe das Trikot trotzdem geliebt und halte es sogar noch heute in Ehren. Ich weiß genau, wo es ist und ja, vielleicht werde ich das irgendwann mal weitervererben. Mal schauen. Einen zweiten Flock-Fail habe ich auch noch erlebt, beziehungsweise für den habe ich irgendwann selbst gesorgt, vor einigen Jahren. Es war der Start in die Saison 2007-2008. 60 hatte da gerade 6-2 in Augsburg gewonnen. Viele werden sich erinnern. 3 Tore, Antonio Di Salvo. Und nach ja, Jahren des Leidens war für mein 12-jähriges Ich klar, das wird die Saison. Und ich war voller Euphorie. Und ich hatte damals noch das Trikot aus der Saison, nach dem Abstieg müsste es gewesen sein, mit B-Win auf der Brust, beziehungsweise mit gar nichts auf der Brust. B-Win durfte dann ja nicht Sponsor sein. Also hatte ich ein komplett nacktes Trikot. Vorne nichts drauf, hinten nichts drauf. Sehr trostlos und passte eben gar nicht zu diesem furiosen Saisonstart. Also was habe ich gemacht? Ich habe kurzerhand zum Edding gegriffen und mit ja, eigener Hand, mit eigener Sauklaue die Salvo und die Nummer 9 drauf gekritzelt. Eine Vollkatastrophe. Ich habe das Trikot nie wieder angezogen. Es war ja, komplett entstellt. Was ich damit sagen will, wenn ihr Flocks braucht, lasst die Finger vom Edding und auch von irgendwelchen dubiosen Hinterhof-Shops. Vertraut auf die Experten, wie auf unseren heutigen Partner Textiltheater. Das Dachauer Unternehmen bedruckt und bestickt Textilien für Firmen, Vereine und auch für Events. Und die Experten der Firma haben 15 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der textilen Veredelung. Davon profitieren zum Beispiel Handwerksbetriebe beim Bedrucken und Besticken von Arbeitskleidung, aber eben auch Fußballmannschaften oder andere Sportmannschaften. Es muss ja nicht immer Fußball sein. Unter www.textiltheater.com findet ihr alle weiteren Infos und Kontaktdaten für Anfragen. Und das Beste, es kommt jetzt noch, denn wenn ihr dabei den Code BERGFEST18 angibt, BERGFEST18, bekommt ihr 18% auf eure gesamte Bestellung. Den Link zur Seite, den gibt es auch in den Shownotes.
So viel vielleicht zum zu 60 München an diesem Wochenende in dieser Woche. Wenn wir mal vorausblicken auf den nächsten Spieler, beziehungsweise weit müssen wir gar nicht gucken, an diesem Mittwoch, an Bergfestmittwoch, das Nachholspiel Saarbrücken gegen Rot-Weiß Essen. Wow. Das okay. Ist sehr, sehr spannend mit Blick auf die Tabelle. Saarbrücken könnte ja auf 2 Punkte ranrücken an den drittplatzierten Preußen Münster. Nicht unspannend. Ja, die Tabelle da oben. Ja, Essen, stimmt.
Essen auf könnte auf einen Punkt. Saarbrücken auf 2 Punkte. Also es ist ein Do-or-Die-Spiel. Tod oder Gladiolen.
Ja, es wäre so ein Klassiker für ein Unentschieden, von dem beide nichts haben.
Ja.
Eigentlich. Aber gut. Oben haben wir jetzt Ulm, Regensburg, Münster. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es genauso bleiben wird, aber wir wissen, wie das ist mit diesen Gefühlen vor Spielen in dieser Liga.
Ja,
wir
wer
wollen
weiß, also
vorausblicken.
Dresden finde ich spannend jetzt mit Ulf Kirsten. Das könnte so ein klassischer, so ein Daniel Birovka-Effekt werden. Ich glaube, dass der da schon was, da zieht alleine der Name schon, ne? Da steht der Schwatte vor dir und das ist schon,
Ja.
ich glaube, das kann schon noch was rauskitzeln.
Ja.
Interessanter Move.
Vor allem, wenn man auf den Spieltag kommende Woche guckt, denn da gibt es folgende Duelle: am Freitag Bielefeld gegen Lübeck, am Samstag Regensburg gegen Dynamo Dresden. Ja.
Da wird die Hütte brennen, ja.
Da wird die Hütte definitiv brennen. Also ich glaube, jeder, der sich für die dritte Liga interessiert und dessen Verein dort gerade nicht spielt an diesem Termin, der wird mal mit 1,5 Augen nach Regensburg gucken, was da passiert. Die anderen Spiele sind Duisburg gegen Sandhausen, Saarbrücken gegen den Halleschen FC, Dortmund 2 gegen Aue und Viktoria Köln gegen Preußen Münster. Dann am Samstag das späte Spiel um 16.30 Uhr heißt Verl gegen Mannheim. Und am Sonntag quasi die beiden Vorspiele für das böse Wort S-Bahn-Derby, Hachen gegen 60, heißen Essen gegen Ingolstadt und Freiburg 2 gegen Ulm. Freiburg 2 ja mittlerweile sicher abgestiegen.
Schade übrigens, dass Freiburg 2 nicht gewonnen hat am Wochenende gegen Münster, weil das hätte eine absolut kuriose Konstellation zur Folge gehabt. Weil du gerade gesagt hast, Viktoria Köln gegen Preußen Münster. Hätte Preußen Münster verloren, 55 Punkte, Platz 3 oder Platz 2, Platz 4 in dem Fall, Dresden wäre davor gewesen. Viktoria Köln Platz 12, 48 Punkte. Dann hätte Köln mit einem Sieg bis auf 4 Punkte an Preußen Münster bzw. an Dynamo Dresden heranrücken können. Als 12. 4 Spieltage vor Schluss. Das wäre dritte Liga at its best gewesen. Schade.
Ja, also gefühlt, so doof du dich anstellst in dieser dritten Liga, wenn du dann doch mal zwei, drei Dinger ziehst,
ja,
bist du mit in der Verlosung. Und so ist es eigentlich doppelt schade, dass es 60 dieses Jahr nicht hinbekommen hat.
Ja. Ja, ich habe es vorher schon gesagt im Vorgespräch. Dieses neuralgische Spiel gegen Ulm, nachdem es dann, also wie war, vier Niederlagen waren es am Stück, oder? Gab.
Ja.
Oder mit dem Spiel zusammengerechnet. Das war echt ein Knackpunkt jetzt im Nachhinein, weil hättest du das gewonnen, 7 Punkte Rückstand auf Ulm damals, du hättest das Spiel gewinnen können, war ein absolutes 50-50-Spiel. Ja, stattdessen ist Ulm jetzt, hat 65 Punkte und 60 43, 22 Punte Unterschied. Damals wären es 7 gewesen. Und wer weiß, was passiert wäre. Also Ulm ist jetzt ein absoluter Ausreißer, aber alle anderen, die bekleckern sich ja nicht mit Ruhm. Deswegen, naja, alles im Konjunktiv. Sind wir froh, dass wir nicht hinten reingerutscht sind. Aber ja, trotzdem, also so schnell kann es da gehen in dieser Liga. Das ist immer wieder faszinierend.
Absolut. Zum Schluss wollen wir wieder nach links und rechts blicken, was die Löwenmannschaften an diesem Wochenende gerissen haben. Da war einiges los. Über das 1:1 der Profis gegen den 1. FC Saarbrücken haben wir bereits gesprochen. Die U21 hat beim Tabellenführer der Bayernliga ein 2:2 geholt bei Schwaben Augsburg. War sogar, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, Last-Minute-Ausgleich und war zuvor auch in Führung gegangen. Also eine tolle Leistung. Bei der dritten und vierten hat es ein bisschen anders ausgesehen. Die dritte verliert zu Hause gegen den MTV München mit 1:5. Die vierte verliert gegen den FC Kroatien München zu Hause mit 0:2. Aber der Blick auf die Löwinnen, der ist richtig, richtig cool. Denn die sind beide auf dem Kurs Aufstieg. Und das ist richtig stark. Die erste Mannschaft der Löwinnen hat die SG Aschheim-Kirchheim mit 7:1 besiegt. Und die Löwinnen 2 haben einen 7:0 Auswärtssieg bei der SG Trudering München Ost noch gefeiert und auch die Löwinnen U17 mit einem 6:0 Erfolg gegen TSV Grasbrunn Neu-Kefalu. Aber die ersten beiden Teams, die sind souveräne Tabellenführerinnen, die stehen also auch kurz vor dem Aufstieg in die nächsthöhere Liga. Ganz großen Respekt und da nochmal der Querverweis. Ich weiß die Nummer jetzt gar nicht auswendig, aber vor wenigen Folgen hatten wir hier das Löwinnen-Spezial sehr, sehr hörenswert, sehr unterstützenswert und auch bewundernswert, was dort gemacht wird. Die bauen ja gerade oder basteln gerade daran, eine U15 aufzustellen für die neue Saison. Ganz, ganz großartig. Gerne da auch noch ein bisschen mehr als nur ein Hühnerauge drauf werfen. So, mein Zettel ist leer, lieber Alex.
Meiner war noch nie voll, ich hatte keinen, deswegen, Ich habe die Kicker-App vor mir, das reicht mir an Material momentan. Mehr habe ich nicht zu bieten.
Ja, aber so hat jeder, das Gute ist, wir sprechen uns immer vorher ab, wer was macht hier, also von dem her.
Wer der vorbereitete Part ist, ja.
Ja. Gut, dann lass uns den Deckel drauf machen auf dieses Duo-Stammtisch-Abend-Event hier bei uns, Montagabend war es. Dann verweisen wir wie immer auf Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky X, wobei, wie gesagt, der Twitter-Account ruht so ein bisschen. Wenn ihr Fragen habt, Ideen, Anregungen, Kritik, Rückmeldungen, gerne an an giesinger-bergfest@gmx.de. Und abonniert den Podcast, empfehlt uns weiter auf allen möglichen Kanälen, inklusive YouTube. Da könnt ihr uns nämlich auch zugucken. Und ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt optimistisch und bleibt vor allem eins. Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.